Hallo und herzlich willkommen zu unserem Gesundheitsklatsch. Hier ist Mona
und Caro.
Ja, heute haben wir ein Thema für euch mitgebracht, das wirklich durch und durch geht. Ja. durch alle Etagen geht. Ich habe jetzt gerade überlegt, wie ich es am besten einleite. Ja, wir reden heute über unsere Verdauung. Ein Thema, das oft gar nicht so thematisiert wird, aber unser Leben eigentlich komplett von vorn bis hinten bestimmt.
Von vorn bis hinten.
Ja. Okay, super. Also die Phrasen haben wir drauf. Passt. Ja, Verdauung. Wir starten einfach mal, wie startet unsere Verdauung? Was gehört zu unserer Verdauung alles dazu? Und das Interessante ist, die Verdauung fängt eigentlich schon vorher an, bevor wir denken, dass die Verdauung anfängt. Und zwar ist es schon mit allen Sinnen. Also wenn wir zum Beispiel ein gutes Essen riechen, jeder kennt's.
Ja.
Es riecht fein, es läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Man sieht vielleicht, oh, man hockt beim Italiener, die Pizza kommt und sieht, oh geil, das ist meine Bestellung, kommt an den Tisch und du merkst schon, wie dir das Wasser im Mund zusammenläuft. Du riechst dann den Duft, schmeckst den ersten, noch nicht mal zerkauten Biss, schmeckst den Löffel.
Ich krieg Hunger.
Ja, ich versuche es jetzt richtig so bildlich darzustellen, dass ihr genau wisst, was ich meine. Oder du hörst ein Rascheln der Chipstüte. Keine Ahnung, was raschelt, was hört man beim Essen. Du hörst das Brutzeln in der Pfanne und dein Körper bereitet sich wirklich mit allen Sinnen schon auf die Verdauung vor, auf die Nahrungsaufnahme. Und ja, das Wasser läuft einem sprichwörtlich im Mund zusammen. Das heißt, es wird direkt Speichel produziert. Es wird nicht nur Speichel, sondern auch Magensäure produziert. Und diese Darm- und Magenbewegung, Peristaltik, nehmen wir das Wort, wird vielleicht noch ein oder zweimal vorkommen. Das heißt, diese Bewegung, die der Darm und der Magen für die Verdauung brauchen, die wird schon mal angekurbelt. Genau. Deswegen, man hört es oft so, oh, man sollte bewusst essen, man sollte sich Zeit nehmen, man sollte sein Essen mit allen Sinnen genießen.
Man sollte jeden Bissen 30 Mal kauen.
Ja, es geht so arg in die, also ein bisschen in die esoterische Richtung oft. Aber ja, tatsächlich macht es auch wirklich Sinn, sein Essen zu genießen, zu riechen, zu wahrzunehmen, wie schmeckt mein Essen, wie riecht mein Essen, sich da ein bisschen zu feiern, das zu zelebrieren, finde ich ganz cool. Weil es der erste Schritt der Verdauung ist. Und der erste Schritt, den Körper zu unterstützen, das Beste aus den Nährstoffen rauszuziehen oder die besten Nährstoffe aus der Nahrung rauszuziehen. Ja. So, philosophischer Einstieg.
Hört sich gut an.
Dann ist natürlich die zweite Station der Mundraum. Mund und Kiefer, Kiefer und Zunge. Also alles, was hier in unserem Mundraum passiert. Und das ist ganz interessant, dass Kiefer und Zunge, dieser Kiefermuskel, Kiefer und Zunge ein mega starkes Duo sind. Also man macht sich das oft gar nicht so bewusst, dass dieser Muskel sogar stärker ist als unser Gluteus, also unser Po-Muskel. Der unser größter Muskel ist, aber eigentlich gar nicht das stärkste, sondern dieses Kiefer, dieses Zermalmen mit dem Kiefer, mit diesen Muskeln ist tatsächlich stärker.
Ja, das kann sogar manchmal auch Probleme machen, weil eben dieser Muskel so stark ist. Vielleicht kennst der ein oder andere von euch Zähne knirschen. Wir beide machen das.
Ja.
Und ich kenne auch eine Zahnärztin, mit der ich da regelmäßig drüber spreche. Und die hat mir mal gesagt, im Alltag sollten sich unsere Zähne nie berühren. Nicht mal beim Essen. Also es sollte immer Abstand sein zwischen der oberen und der unteren Zahnreihe.
Ja, weil mehr das Essen ist ja dann das Essen
eben,
zwischendrin.
Genau. Ja. Also die sollen sich gar nie berühren und das finde ich schon echt eine Herausforderung.
Krass, ja. Mhm. Wie oft merkt man es, dass man einfach die Zähne so richtig zusammenbeißt?
Ja,
also ich merke es bei mir ganz,
auch.
Ganz oft. Ja, oder jetzt beiß mal die Zähne
genau,
zusammen.
Wir halten durch.
Genau, es ist so ein positives Sprichwort eigentlich. Ja.
Aber eigentlich nicht so toll für Zähne, für Kiefer, für Nacken und so weiter.
Ja.
So.
Hast du da eine Horrorgeschichte auf Lager?
Zähneknirschen, ja, habe ich.
Ja. Um das nochmal abschreckend zu verdeutlichen.
Ja, also es sind ja auch viele Leute, ich spreche das auch in meinen Kursen dann immer wieder an und sage ja Zähneknirschen und das sagen ungefähr so 60% mindestens, ja mache ich. Und man denkt sich gar nichts dabei. Ich habe mir das auch gedacht, ja mein Gott, ist mal stressiger, knirsche ich ein bisschen, Zähne wird wieder. Aber die Zähne malmen. Die Wurzeln werden ein bisschen lockerer, das Zahnfleisch geht zurück und ich war dann eben bei der Zahnärztin und die hat zu mir gesagt, okay, wenn Sie so weiter knirschen, dann können wir Ihnen irgendwann mal vom Gaumen Haut rausnehmen und die dann als Zahnfleischersatz nehmen. Und das fand ich so eklig. Und da habe ich gesagt, nein, ich will eine Schiene.
Ja, gerne ein paar Entspannungsübungen für den Kiefer.
Und da geht eben wirklich viel kaputt. Das sind ja so kleine Feinheiten.
Ja.
Und deswegen sollte man auch auf den Kiefer immer wieder aufpassen. Ja,
man sollte einfach sich bewusst sein, dass dieser Muskel, dieser Kiefermuskel so stark ist.
Ja.
Natürlich, um seine Arbeit zu tun, aber eben in der heutigen Zeit mit viel Stress und so weiter auch oft in die andere Richtung geht. Ich habe das tatsächlich bei mir auch. Ich hatte vor, weiß gar nicht, 2 Jahren oder so eine Röntgenaufnahme und dann hat mein Zahnarzt sich da richtig Zeit genommen, mir das gezeigt und erklärt, dass bei mir auch durch dieses Knirschen komplett einfach der Knorpel schon so abgenutzt ist durch diese Kraft, durch dieses Knirschen. Also, kleine Empfehlung hier zwischendurch. Entspannungsübungen für den Kiefer, bewussten Kiefer lockern.
Ja.
Ja. Da einfach auch sich bewusst sein, was da für eine Kraft vorherrscht in diesem Muskel. Ja, aber jetzt genug dazu. Kommen wir wieder zu was Schönerem, der Geschmack. Und der Geschmack im Mund wird wahrgenommen, vor allem durch die Zunge. Und auf der Zunge gibt es verschiedene Areale, die verschiedene Geschmacksrichtungen feststellen. Und da gibt es zum einen das, was wir kennen, salzig, sauer, bitter, süß und Umami. Umami kennen wir jetzt nicht direkt. Gibt es auch keine direkte deutsche Übersetzung oder im deutschen Sprachraum eine direkte Übersetzung. Wenn wir es könnten, würden wir es wahrscheinlich so als herb wahrnehmen. Also zum Beispiel ist eher so asiatisch, glaube ich, typisch im asiatischen Raum, wenn ich mich jetzt nicht irre. Herb zum Beispiel in Algen oder in so einem ganz herben Käse, so Schimmelkäse zum Beispiel, würde ich jetzt sagen, oder Sojasauce. Das ist eine die 5. Geschmacksrichtung. Genau. Ja, und dann wird quasi im Mundraum diese ganze Nahrungsgeschichte zerkleinert und zu so einer schönen Pampe verarbeitet. Also schön in Portionen über die Speiseröhre nach unten Richtung Magen befördert werden kann. Auch noch interessant, die Speiseröhre hat so eine eigene Kontraktion. Das heißt, es wird auch wieder muskulär nach unten befördert. Das läuft also nicht nur nach unten mit der Schwerkraft, sondern der Nahrungsbrei wird nach unten befördert. Deswegen hat bestimmt jeder von euch schon mal gehört, man kann auch im Handstand schlucken. Ja. Ich habe natürlich gesagt, das weiß doch jeder, hat ja jeder schon mal ausprobiert.
Wer probiert sowas aus?
Ich?
Ich habe es nicht ausprobiert. Du musst ja erstmal Handstand können, dass du das überhaupt ausprobierst.
Ja, du kannst ja auch einen Kopfstand machen oder einfach nur
noch besser.
Dich Kopf über runter. Also du kannst ja einfach nur dich hinstellen und deinen Kopf nach unten hängen lassen.
Gut, das geht.
Und ich habe das erste Mal gehört und habe es natürlich ausprobiert. Ich wollte ja wissen, ob es wirklich funktioniert. Und ich dachte, jeder Mensch macht das. Wer hört das und probiert es dann mal aus.
Nein.
Okay. Gut.
Aber
wer es
bis
jetzt noch
oder?
Nicht probiert hat, probiert es gerne aus.
Funktioniert.
Es funktioniert.
Ich glaube
es
dir einfach und nehme es so an.
Es funktioniert. Es ist tatsächlich ein bisschen anstrengender natürlich. Also finde ich anstrengender, weil es nicht mit der Schwerkraft nach unten geht. Aber es ist gut möglich, ohne dass man sich verschluckt.
Witzig.
Yes. Okay, dann kommt quasi unsere Nahrung, unser was auch immer, Frühstück im Magen an und wird da weiterverarbeitet. Dann hat jeder schon mal bestimmt Magensäure, das Wort gehört. Die Magensäure fördert die Verdauung, desinfiziert auch unter anderem. Also wenn dann doch irgendwie was reinkommen sollte, was für den Körper vielleicht nicht so ganz optimal ist, dann desinfiziert die Magensäure das, bevor es dann im Darm, im Dünndarm weiterverarbeitet wird. Und damit diese Magensäure nicht auf den eigenen Magen geht, haben wir im Magen eine Magenschleimhaut, die quasi den Magen vor der eigenen Magensäure schützt. Kann natürlich passieren, dass diese Magenschleimhaut gestört wird durch verschiedene Faktoren. Stress kann zum Beispiel so ein Faktor sein. Und dann kann zum Beispiel eine Magenschleimhautentzündung entstehen.
Das ist, glaube ich, sehr, sehr unangenehm.
Ja, ich hatte es Gott sei Dank selber noch nie, aber es muss sehr, sehr unangenehm sein.
Es gibt
gerne berichten, wenn ihr Erfahrung damit habt.
Es gibt auch noch mehr Probleme. Sodbrennen kommt auch von der Magensäure, soweit ich weiß, oder?
Ja, kann auch unter anderem zum Beispiel von einem Problem mit der Verschlussklappe kommen. Also es gibt eine Verschlussklappe, die den Magen von der Speiseröhre trennt, also nach oben abgrenzt, dass diese Magensäure quasi nicht nach oben einfach so hochkommt. Mhm. Probleme mit dieser Verschlussklappe können dazu führen, dass man einfach Magen-Sodbrennen bekommt. Kann ich euch auch ein Lied davon singen?
Ja, habe ich schon mal gehabt, ist nicht so schön.
Nee.
Eklig.
Ja, ja. Kann auch verschiedene Faktoren dann haben, zum Beispiel, ich merke es oft, wenn ich einfach mich nicht gut ernähre, viel Zucker, Alkohol, Stress, alles, was dem Körper irgendwie mehr in die saure Richtung, in die Säure, in die Übersäuerung bringt, das fördert auch Magen-Sodbrennen.
Also ich bin immer empfindlicher, wenn ich extrem verspannt bin.
Ja?
Dann merke ich das mehr, ja. Sonst, wenn ich locker bin, ist alles cool. Und wenn ich so richtig verspannt bin, dann ist auch alles andere blöd. So ist es bei mir.
Ja, sehr interessant. Genau. Ja, was hat der Magen noch für Aufgaben? Zum einen ist natürlich so eine Speicherung, Zwischenspeicherung der Nahrung im Magen. Der Magen veranlasst auch unsere Sättigung. Da haben wir bestimmte oder gewisse Magenrezeptoren in der Magenwand, die durch die Dehnung der Magenwand bestimmen, wenn es gut ist. Und das ist auch sehr interessant, die Größe des Magens. Die Größe des Magens ist sehr unterschiedlich. Die Größe und Füllmenge sind ungefähr 2 Liter, ist aber abhängig von der Gewohnheit unter anderem.
Mhm. Das finde ich auch sehr interessant,
ja?
Weil man kennt es ja manchmal, wenn man irgendwie zum Essen geht oder sowas und dann geht man mit jemandem und der isst und isst und isst und isst und du denkst dir, ja sag mal, wird der gar nicht satt? Also so geht es uns manchmal, weil wir sind halt, wir essen Hauptgang und dann ist für uns aber stets bis oben hin. Und ich glaube, das ist wirklich Gewohnheit. Es gibt so Leute, die essen immer Vorspeise, Hauptgang, Nachspeise. Da wäre ich ja, das wird für mich für 2 Tage reichen.
Ja,
obwohl ich eigentlich auch ein guter Esser bin. Aber ich glaube, das ist, kann man trainieren eigentlich.
Gewohnheit, ja. Ganz viel. Finde ich auch sehr interessant.
Mhm, voll.
Ja, genau. Sobald dann im Magen alles weiter verarbeitet wurde, soweit es geht. Also es wird dann schön im Magen nochmal alles zerkleinert, homogenisiert. Das heißt, so einen richtigen Pampe gemacht. Ja, wenn man es mal bildlich sagt. Es werden zum Beispiel die Proteine und Fette auch vorverdaut, also nicht komplett, sondern vorverdaut, wird das Ganze dann zum Dickdarm weitergeleitet. Schön portionsweise, dass der das dann sich schön konzentriert auf einteilen kann. Ja, das ist auch eine Aufgabe vom Magen, einfach die richtige Portion zu finden. Ja, im Dickdarm, Entschuldigung, Dünndarm, beim Dünndarm sind wir. Der Dickdarm kommt dann erst danach. Wir kommen vom Magen also in den Dünndarm. Der Dünndarm hat 3 Abschnitte und ich finde, man kennt immer nur den ersten. Das ist der erste Abschnitt, ist der 12-Fingerdarm.
Ja.
Der zweite und der dritte Abschnitt sind dann der Leerdarm und der Krummdarm. Die sind eigentlich weniger bekannt. Aber nur, dass ihr es mal gehört habt. Ja, da passiert dann eine richtig schöne Aufspaltung nochmal. Also es geht nochmal weiter, es geht nochmal tiefer und es werden die ganzen Nahrungsbestandteile aufgenommen. Die werden dann übers Blut weitertransportiert zu den jeweiligen Organen, wo sie verarbeitet werden, beziehungsweise dahin, wo sie halt gebraucht werden. Und ja, im Dünndarm wird alles verwertet, was möglich ist. Da bleiben danach eigentlich fast nur noch die Ballaststoffe übrig. Und damit der Dünndarm alles gut aufnehmen kann, vergrößert er seine Oberfläche richtig. Das heißt, es gibt da ganz viele Falten. Jeder, der schon mal einen Darm irgendwo bildlich eine Darstellung gesehen hat, das sieht es so richtig verfaltet, verwurschtelt. Und in den Falten sind auch nochmal einzelne Darmzotten. So, dass der Dünndarm eine richtig schöne große Oberfläche hat. Und die Oberfläche des Dünndarms sind tatsächlich so 400 bis 500 Quadratmeter.
Das ist so krass.
Jetzt mal kurz überlegen, wie groß eure Wohnung ist, euer Haus. Und dann nochmal wirken lassen, der Dünndarm in unserem Körper hat circa 400 bis 500 Quadratmeter Oberfläche.
Das ist echt enorm.
Ja, das ist echt groß. Und ja.
Ja, es gibt auch Krankheiten, wo diese Fläche dann zurückgeht. Also wenn man bei bestimmten Darmerkrankungen kann es eben sein, dass diese Zotten flacher werden und dann hat man nicht mehr die volle Kapazität, die der Körper aufnehmen kann, an Vitaminen, an Mineralstoffen und so weiter. Und das ist eben auch so eine Geschichte, wo echt ungut ist für den Körper. Also da sollte man dann schnellstens zum Arzt gehen und sich da helfen lassen.
Zum Beispiel?
Es kann sein Zöliakie, es kann sein Morbus Crohn. Also das sind jetzt so die Krankheiten, die ich kenne, die Darmkrankheiten. Aber ja, da ist dann wirklich der Körper einfach unterversorgt, weil er halt nicht mal die volle Aufnahme machen kann.
Ja. Interessanter Ausflug. Ja, was wirkt noch in die Verdauung mit ein? Das ist zum Beispiel die Bauchspeicheldrüse für die Insider. Pankreas, der Begriff. Ich weiß nicht, ob man das mal hört. Ich finde, man hört manchmal so Begriffe und kann sie nicht zuordnen. Deswegen wollte ich das jetzt mal reinpacken. Pankreas ist die Bauchspeicheldrüse.
Mir geht es nur so, wenn mir jemand einen Arztbefund vorlegt, dann höre ich das. Oder meine Oma kommt vom Arzt und sagt mir, ja, was hat er gesagt? Keine Ahnung. Dann kommen solche Begriffe und dann google ich das, aber sonst.
Aber Pankreas habe ich tatsächlich schon öfter mal gehört und dachte mir, ist die Bauchspeicheldrüse.
Okay.
Also, falls ihr das mal braucht. Pankreas ist die Bauchspeicheldrüse. Ist ca. 16 cm lang. Und die bildet zum Beispiel Hormone und Verdauungsenzyme, wie zum Beispiel das Insulin. Und neutralisiert zum Beispiel die Magensäure. Also die produziert einfach so vor sich hin und wirkt so, sagen wir mal, von außen. Also so ein bisschen auf die Verdauung ein. Also ein bisschen, eigentlich ziemlich stark. Also ist auf jeden Fall beteiligt. Dann noch dazu kommt die Leber. Leber hatten wir ja auch schon, glaube ich, bei unserem letzten Zucker-Podcast.
Ja.
Genau. Lohnt sich nochmal reinzuhören, für alle, die ihn nicht gehört haben. Und jetzt kommt es, die Leber produziert Gallenflüssigkeit. Ja, bei Gallenflüssigkeit denkt man natürlich Galle, aber die Gallenflüssigkeit wird tatsächlich von der Leber produziert. Und braucht man für die Zuckerneubildung, für die Leber, für die Speicherung, Umbau und den Abbau von Fetten. Deswegen, wir hatten auch im Zucker-Podcast das Thema Fettleber. Ja, da passiert ganz, ganz viel in der Leber auch und es werden Spurenelemente und Vitamine tatsächlich auch gespeichert. Also die Leber ist schon sehr, sehr wichtig auch in diesem ganzen Gesundheitsthema.
Auch zum Entgiften. Das ist auch eine ganz, ganz große Funktion noch für der Leber, gell?
Ja. Mhm. Ja. Ja, und die Galle oder die Gallenblase ist dann tatsächlich eigentlich mehr so ein Vorratsbehälter oder so ein Überlaufbecken für die Gallenflüssigkeit, die in der Leber produziert wird. Again, what learned.
Ja,
aber so ein kleines Klugscheißerwissen. Ja. Und die Gallensalze unterstützen dann wieder, dass der Stuhl eingedickt wird. Wir kommen ja schon langsam zum Ende unserer Verdauung. Und wir kommen dann von dieser ganzen Geschichte, von dem Dünndarm, den wir besprochen haben, zum Dickdarm. Dickdarm hat auch wieder diesmal 4 verschiedene Abschnitte. Genau. Und da wird nochmal einfach durch diese Gallensalze alles eingedickt, der ganze Nahrungsbrei eingedickt und Wasser rausgezogen, nochmal die letzten Mineralstoffe, alles, was noch irgendwie brauchbar ist, wird da nochmal rausgezogen. Und sehr interessant, jetzt mal ein kurzer Ausschweif. Das haben wir uns, glaube ich, in einer der Podcast-Folgen mal das Wort Ausschweif verwendet.
Ja.
Ja, das ist unser neues Wort. Und Ausschweif zum Thema Darmflora. Darmflora ist eine riesige Bakterienmenge, die da in unserem Darm wohnt. Ja, die wohnt da. Und die Anwesenheit dieser Bakterienmenge hängt zum Beispiel von der Ernährung ab oder von Medikamenten, wie zum Beispiel Antibiotika, was heutzutage teilweise inflationär angewendet oder verschrieben wird. Und die Problematik dabei oft nicht klar erläutert wird.
Was auch noch bei Antibiotika ganz wichtig ist, wo man auch so ein bisschen ein Auge drauf werfen sollte, ist zum Beispiel auch die Massentierhaltung. Auch da in dem Fleisch ist oft enorm viel Antibiotika, damit einfach die Tiere halt gesund mehr oder weniger ankommen. Also da steckt auch noch ganz viel Antibiotika drin.
Ja.
Wenn man das meint, habe ich schon länger nicht mehr genommen.
Kann auch diese Darmflora einfach mal komplett zerstören. Ja. Und der Darm ist super, super wichtig. Ich weiß nicht, wer von euch das Buch Darm mit Charme gelesen hat. Das war schon ein paar Jahre her auf der Bestsellerliste, hatte einen ziemlichen Durchbruch. Wenn ihr es nicht gelesen habt, absolute Empfehlung. Es geht um dieses unterschätzte Organ Darm. Und oft wird der Darm als zweites Gehirn sogar beschrieben. Mona,
Ja.
was sagst du dazu? Würdest du das unterschreiben oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das im Prinzip, wenn man es jetzt mal ganz einfach nimmt, dann leben wir ja eigentlich nur von dem, was wir reinhauen. Und das kommt ja nur durch den Darm weiter. Also es ist eigentlich der Grundstein von allem, dass das
Ja.
funktioniert und dass es gut funktioniert. Und deswegen sollte man auch so ein bisschen überdenken, was man da halt so reinhaut,
Stopft.
damit eben der Körper auch wirklich das Beste draus machen kann und sich gut versorgen kann, gut aufstehen kann und versorgt ist einfach, ja.
Ja, ich finde es auch einen sehr interessanten Ansatz, den Darm als zweites Gehirn irgendwo zu platzieren, weil der Darm einfach so ein wahnsinnig komplexes System auch ist, mit so vielen Wirkfaktoren und so vielen Nervengeschichten und zusammen. Ja, also hat auch einen großen Einfluss auf unser Immunsystem. Ist auch sehr interessant, eben auch durch diese Darmflora, die Darmbakterien. Und im Ayurveda, das finde ich auch noch ganz interessant, sagt man, dass jede Krankheit im Darm entsteht.
Ja, habe ich auch schon mal gehört.
Ja,
Finde ich auch
weil da
echt.
einfach genau so viel passiert. Die ganzen Nährstoffe werden da aufgenommen oder eben nicht. Und auch interessant, nochmal interessant zum Thema Darm, gibt es Studien über einen Zusammenhang von Darmproblemen und Depressionen. Also auch sehr interessant, weil der Darm nicht nur auf unsere Energie, auf unseren Energiehaushalt und auf die Verdauung wirkt, sondern auch einfach auf unser Wohlbefinden. Und so viele Einflussfaktoren hat oder auf so viele Prozesse im Körper Einfluss nimmt, ja, dass dieses ja, vielleicht zweite Gehirn und diese Verknüpfung gar nicht so daneben liegt.
Ja,
Könnte man, glaube ich, eine eigene Podcast-Folge mal machen, nur über den Darm.
das stimmt, das ist
Können wir es mal
echt
vormerken.
ein
Für
gutes
alle,
Thema.
die es interessiert, dieses Darmthema, Darm mit Scham, ich weiß gerade die Autorin nicht, aber ist auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Ja, genau,
Genau.
und dann sind wir eigentlich schon am Ende angekommen.
Was ich noch
Ja.
interessant finde, ich habe auch noch einen Punkt, ist, wie man auch die Verdauung unterstützen kann mit Bewegung.
Oh ja.
Also es ist ja nicht nur so, dass die Organe in sich sich bewegen und das alles so ein bisschen quasi durchkneten und nach unten durcharbeiten quasi. Es kann auch durch Bewegung angeregt werden. Also die Organe werden dann quasi so ein bisschen durchmassiert und das Ganze wird aktiviert. Also der Stoffwechsel wird wirklich dadurch verbessert, wenn du dich regelmäßig bewegst. Finde ich auch ganz interessant. Da kann man auch wieder mit Sport sich was Gutes tun.
Ja, genau. Zum Beispiel, um mal aufs Yoga zu kommen, das sind ja die Twists super. Zum Entgiften, zum Verdauung anregen, weil man da einfach für einen kurzen Moment durch diese Drehung, durch die Rotation die Organe kompressiert, also so einen Druck aufbaut und dann wieder zurückbringt. Also das unterstützt richtig so dieses Kneten, diese Peristaltik. Jetzt wollte ich das Wort mal
Ja.
wieder einbringen. Diese Bewegung der Organe, dieses Verdauungssystems.
Ja.
Ganz schöne Anregung, ja.
Finde ich auch total
Gerade
gut.
zum Beispiel so, wenn jemand Verstopfungsprobleme hat. Oder zum Beispiel auch, bringe ich wieder mal einen Insider aus meiner schwangeren Fitness-Thematik rein. In der Schwangerschaft ist es ja so, dass zum Beispiel diese Darmbewegung, diese Verdauungsbewegung verlangsamt wird, dass der Körper quasi noch mehr Zeit hat, alle Nährstoffe rauszuziehen, was geht, um einfach das Baby optimal zu versorgen. Also es ist
Krass.
tatsächlich so, dass es noch mal ein bisschen verlangsamt wird, weswegen in der Schwangerschaft gar nicht selten Verdauungsbeschwerden bzw. in Richtung Verstopfung sind.
Krass, das wusste ich
Genau.
nicht.
Ja, sehr interessant, wusste ich bis dato auch nicht. Aber auch da ist Sport einfach wichtig. In der Schwangerschaft nimmt man da nicht irgendwelche Abführmittel, sondern da ist Bewegung, viel Trinken natürlich und Bewegung einfach essentiell.
Ja, Also ich finde es immer wieder, wenn man sich das
Gerne Ganze... Gerne weiter so, sagen.
Nein, wenn man sich das Ganze durch den Kopf geht, dann ist es einfach wirklich ein Wunderwerk, wie das alles funktioniert, ja. Wie der Körper da eigentlich dann wirklich da reagiert und das alles macht. Also ich finde es total spannend, total interessant und finde ich auch mal gut, sich da mal Gedanken zu machen. Wer denkt denn schon drüber nach, wenn man was isst, um eine Verdauung? Jetzt geht es dann in den Magen und dann passiert da das. Also ich finde es immer ganz interessant. Man hat da wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dafür einfach.
Ja. Das stimmt. Es ist ein total faszinierender Weg, finde ich immer wieder. Du schiebst oben einen Burger rein und dann sagt deinem Körper, ja, jetzt mach was draus.
Ja.
Es ist so. Meistens hört das Bewusstsein mit dem Schlucken auf.
Ja.
Runtergeschluckt und der Körper macht jetzt was draus.
Ja.
Und was danach passiert, das macht man sich eigentlich nie bewusst. Und es ist so krass, was der Körper macht. Es ist wirklich ein Wunder, wie du sagst.
Ja.
Das ist verrückt.
Total interessant.
Ja, und somit sind wir dann am Ende angekommen. Vom Dickdarm geht es dann in den Enddarm bzw. Mastdarm. Und da wird die Verdauungsendprodukte, das was alles, was nicht mehr verdaut werden kann, wo nichts mehr rausgezogen werden kann, wird dann zwischengelagert, bis wir bewusst sagen, so, jetzt ist hier ein Klo in der Nähe. Jetzt können wir uns entleeren. Genau, was auch noch interessant ist, so ein kleiner Effekt hinterher, dass es nicht nur die Abfallprodukte sind, die unser Körper nicht weiter verarbeiten kann, sondern auch abgestorbene Zellen. Also man kann sich vorstellen, die Schleimhautzellen im Dünndarm erneuern sich alle 2 Tage.
Was?
Und ja, das ist cool. Ganz interessant, ja. Wusste ich auch nicht, habe ich erst mal wieder mich eingelesen und deswegen wollte ich das jetzt noch schnell reinbringen. Also da werden immer wieder Zellen erneuert, vor allem die Schleimhautzellen eben alle 2 Tage und die kaputten, abgestorbenen Zellen werden dann mit ausgeschieden. Deswegen kann es zum Beispiel auch mal sein, wenn du jetzt komplett fastest, keine Nahrung aufnimmst, dass da trotzdem was ausgeschieden wird.
Nicht schlecht.
Ja. Wieder cool. Ein bisschen Klugscheißerwissen mit rein.
Ja, das ist immer wichtig.
Genau. Wenn vielleicht mal so eine Frage bei Wer wird Millionär kommt, ist es immer gut, wenn man sich in alle Richtungen informiert. Cool. Ja, das war's für mich, von mir so zu dem Thema. Mona, hast du noch irgendwas?
Nee, ich bin.
Was dir dazu
einfällt? Ich find's mega. Ich find's immer wieder interessant, wenn man sich da einfach so ein bisschen mehr damit befasst.
Ja.
Und ich hoffe, für dich war es auch interessant, waren vielleicht auch ein paar News mit dabei.
Ja.
Und ich wünsche dir viel Spaß beim Essen und Verdauen. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Deine Mona
und Caro.